Advent, eine Warteschleife. Das ist die Überschrift über alle unsere Predigten an den Adventssonntagen. Und wenn ich diesen Text mir ansehe, der ja auch schon bei Sabrina leichte Irritationen und Verwirrungen ausgelöst hat, dann fällt mir eine Warteschleife meines Lebens ein, die sehr eindrücklich bei mir hängen geblieben ist. Könnt ihr euch das vorstellen? 7 Stunden im Flugzeug sitzen? Man kann sich nicht richtig bewegen, die Beine schlafen ein, es ist eng und man hat den größten Wunsch, aus dieser schwierigen oder beängstigenden und einengenden Situation herauszukommen. Und dann fliegst du nach Stuttgart, fliegst über den Ort, siehst die Lichter, endlich, gleich bin ich da. Du hörst, wie das Flugzeug in den Sinkflug geht, wie das Fahrgestell rausgefahren wird. Und dann kommt eine freundliche Stimme der Stewardess und sagt: Wir haben noch keine Landeerlaubnis. Das Fahrgestell wird wieder eingezogen, die Maschine steigt und wir fliegen 1-2 Warteschleifen über Stuttgart. Von oben ist das schön, unten ist es aber auch nicht zu verachten. Und nach so einer gewissen Zeit, wo dann die Unruhe kam, hieß es dann: Aus technischen Gründen des Flughafens können wir leider nicht landen. Wir werden ausweichen nach München. Ich wollte nach so vielen Stunden überall hin, nur nicht nach München. Aber dort stehen Busse bereit, die Sie dann nach Stuttgart bringen. Ja, genau. Und das war so. Angekommen und doch nicht landen dürfen. Das Ziel sehen und doch nicht hinkommen können. Das ist ja auch das Thema unseres Predigttextes heute. Und Sabrina hat den Text genannt, und manche sind vielleicht auch gut beraten, wenn man den Text liest, eher die Landkarte in der Bibel sich anzusehen. Wir lesen im Kapitel 34 des 5. Buches Mose: Da stieg Mose vom moabitischen Steppengebiet hinauf auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisga, der östlich von Jericho liegt. Dort oben zeigte ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen ausgebreitet war. Die Landschaft Gilead und die daran anschließenden Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von Dan. Das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, das Gebiet der Stämme Ephraim und Manasse und das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum Meer im Westen. Ebenso das Südland und die Senke von der Palmenstadt bis nach Zoar. Er sagte zu ihm: Dies ist das Land, das sich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen und von dem ich zu ihnen gesagt habe: Eure Nachkommen will ich es geben. Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du selbst darfst es nicht betreten. So starb Mose, der Diener Gottes, im Lande Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Eins teile ich mit Sabrina: Dieser Text hat mich immer sehr ärgerlich gemacht. Da ist der Mose, ja, hat eine große Aufgabe vor sich und bewältigt sie und darf dann zwar ankommen, aber nicht reinkommen. Vergegenwärtigen wir uns das doch mal. Mose, nicht? Das ist so die Geschichte vom Korb im Schilf bis hin ins Zentrum der Macht als Prinz an den Hof. Das ist dann aber auch die Geschichte lange Jahre Hirtendasein. Und es ist dann die Berufungsgeschichte Gottes, vielleicht zu der Krönung seiner Lebensaufgabe, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Da war Mose 80. Ich bin da noch ein bisschen von weg. Aber mit so einem Auftrag, da hätte ich auch keine Lust. Und dass Mose gegenüber Gott dann anfängt rumzuzicken, Das kann ich gut nachvollziehen. Mose sagt, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und übrigens bin ich auch ein schlechter Redner. Ich kann weder mit dem Volk vernünftig reden, noch kann ich mit dem Pharao vernünftig reden. Such dir lieber einen anderen, aber nicht mich. Gott muss relativ genervt sein und hat gesagt, nee, du machst das, aber ich stell dir den Aaron an die Seite. Das ist dann sozusagen deine Flüstertüte, dein Sprachrohr. Und dann hat Mose diesen Auftrag übernommen, aber er wusste ja gar nicht, wohin, er wusste nicht, wie lange. Und das war ja eine Wüstenwanderung mit großen Ereignissen. Das Meer teilte sich, die Verfolger wurden abgehängt. Ja, und dann ging das Jahr für Jahr. Und das war ja jetzt keine erlebnispädagogische Wüstenwanderung, sondern das war ja in Zelten ziehen und keiner wusste, wie lange. Und tagtäglich gab es Existenzkämpfe. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Werden wir für unsere Tiere das Notwendige finden, damit sie nicht umkommen? Und nach außerbiblischen Beschreibungen nennt man das eben Kleinviehnomaden. Das Volk, das wandernde Volk Israel, das waren Kleinviehnomaden. Und im Hintergrund die Verheißung Gottes und das, was Mose sagt und so, da war der Mose dann an der Grenze seiner Möglichkeit. Er hat dann den Rat bekommen von seinem Schwiegervater, hol dir noch ein paar Älteste, die dir helfen, nun diese Aktion zu Ende zu führen. Es ist ja auch nicht immer schlecht, wenn Väter was raten. Aber das Volk war genervt. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man im Auto sitzt, mit Kindern eine Reise antritt und du bist um die zweite Kurve rum und dann rufen die schon, ich habe Hunger, ich habe Durst. Und nach einer halben Stunde sagen sie, wann sind wir da? Und du hast noch 3 Stunden Fahrt vor dir. Warum stehen wir hier? Hast du den Stau gemacht, Papa? Und dann werden sie nervig und dann wird man auch etwas ungehalten und sagt, nun hört zum 4. Mal Benjamin Blümchen, türre. Man ist genervt. Und so ging es dem Volk auch. Was ist denn nun mit den Verheißungen? Wann kommen wir denn an? Und wenn Mose dem Volk den Rücken zugewandt hat, dann drehten die nochmal ab. Dann haben die sich ein goldenes Kalb geschmiedet, haben da drumherum getanzt und haben dann ihren Gott irgendwie an die Seite gedrängt, weil sie meinen, die anderen Völker haben auch große, mächtige, starke Götter, das wollen wir auch haben. Das war kein leichter Weg. Und Mose musste ihn gehen, bis an die Grenze. Und ich habe dann lange überlegt, warum endet das mit dem Mose kurz bevor sie da sind? Und ich glaube, Sabrina, und da kann ich dir jetzt auf deine Frage eine Antwort geben, dass dieser Text uns zur Erdung verhilft. Wir Menschen leben oft in der Hybris, wir sind der Anfang und wir sind das Ende und alles, was drin passiert, steht und fällt mit uns. Das ist es aber nicht. Wir sind nicht die Geschichte, sondern wir sind immer nur Teil der Geschichte Gottes. Und Mose war nur ein Teil der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und als er dann seine Aufgabe erfüllt hatte, da kam dann eben ein anderer, Josa, und dann kamen andere, die dann die Geschichte Gottes mit dem Volk fortgeführt haben. Dieser Text erdet uns. Er verweist uns sozusagen zurück in unsere Möglichkeiten. Ich hatte früher so ein paar Mitarbeiter, die fielen in regelmäßigen Abständen in mein Büro ein und sagen, Hartmut, wir sind genervt und alles hängt an uns. Und wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Und wenn wir uns da nicht anstrengen, dann läuft das nicht. Und wenn wir das nicht machen, dann fällt alles zusammen. Da habe ich mal gesagt, gut, kommt mal mit. Unser Bürohaus stand auf einem Hang mit einem Balkon in Ebersbach an der Vils. Und dann gehen wir mal raus auf den Balkon, sage ich, guck doch mal, was siehst du? Und ich sagte, ja, ich sehe den Ort. Ja, sag ich, und was fällt dir besonders auf? Ja, der Kirchturm. Der Kirchturm mit seiner Spitze, sozusagen mit dem Fingerzeig in den Himmel Gottes. Und sag ich, und was ist neben dem Kirchturm? Ja, sagte der Friedhof. Ja, sag ich, und da liegen lauter Unentbehrliche. Es ist manchmal ganz gut, wenn man wieder zurückgeholt wird auf den Boden der Realität. Manche Menschen sind so vermessen, die meinen, ihre Lebensgeschichte ist die Weltgeschichte. Fängt mit ihnen an und hört mit ihnen auf. Deswegen sagen ja auch viele, lohnt es sich überhaupt noch, Kinder in die Welt zu setzen? Das sind alles so trügerische Gedanken und manchmal findet man die auch bei Christen, wobei man meint, die müssten es ja eigentlich wissen. Dabei wissen wir doch, dass es anders ist. Ich bin Kind meiner Eltern. Meine Eltern haben meine Großeltern gehabt. Das Traurige ist, ich habe sie nie kennengelernt. Ich bin Vater meiner Kinder. Ich bin Großvater meiner Enkelkinder. Naja, wie heißt es, wenn es gut ist, 70 Jahre, wenn es besonders gut ist, 80 Jahre. Ich hätte vielleicht auch noch die Chance, meine Urenkel kennenzulernen. Ob ich auf deren Hochzeit tanzen werde, wage ich zu bezweifeln, es sei denn, es wird ein Zeitlupen-Foxtrott geschrieben. Wir leben immer in einer Geschichte und wir haben in dieser Geschichte unsere bestimmten Aufgaben und Zuweisungen. Und mit uns endet die Geschichte Gottes nicht, sondern die Geschichte Gottes geht über die Grenzen hinaus. Die Geschichte Gottes geht über das eigene Leben hinaus. Ich war in Berlin, viel, habe eine Bankerin kennengelernt. Die hat mir geholfen beim Bauen von Jugenddörfern. Das Bauen war ja nicht das Problem, aber die Finanzierung. Haben ein gutes Verhältnis gehabt. Und eines Tages ruft die mich an und sagt, Herr Hünnerbein, wann sind Sie mal wieder in Berlin? Ich würde Sie gerne sprechen. Ja, sage ich dann. Und dann, ja, sage ich, dann komme ich in Ihr Büro. Nein, nein, nicht im Büro. Wir treffen uns außerhalb. Und das war schon ein bisschen verdächtig, was da wohl auf mich zurollt. Und dann trafen wir uns, saßen in der Lobby eines Hotels. Sie hatte ihr Wasserglas, starrte mehr in sich gekehrt auf das Wasserglas, schwenkte das Glas, sodass die Eiswürfel das Glas zum Klingen brachten. Und dann sagte sie, Herr Hünnerbein, Sie sind doch Pfarrer. Und wenn ich diesen Satz höre, dann gehen in mir alle Warnlampen an. Denn dann dauert es keine 5 Minuten und ich bin in der Achterbahn der Lebensgeschichte meines Gegenübers. Da geht es langsam hoch, da geht es rasant runter, da schreit man, man weiß nicht, vor Glück oder vor Ängstlichkeit. Da gibt es die steilen Linkskurven, die steilen Rechtskurven und zum Schluss Loopings, dass man eigentlich schwankend aus der Bahn kommt und lange warten muss, bis man wieder Boden unter den Füßen hat. So ist vielfach das Leben der Menschen. Und dann sagt die Bankerin, vor 4 Wochen ist meine Mutter gestorben. Und bei der Beerdigung war ich so beschämt. Ich habe zum ersten Mal gehört, was meine Mutter alles in der Gemeinde gemacht hat. Ich wusste, dass sie sich in der Gemeinde engagiert. War auch glücklich, dass sie da gut aufgehoben war. Und dann habe ich gehört, die hat gestrickt. Schals, Handschuhe, Mützen, so besondere Mützen, die gerade Jugendliche geliebt haben. So ein Zwischending zwischen Kippa und Wollmütze. Und im Bazar wurde das verkauft für eine Missionsstation in Afrika. Und in der Adventszeit hat die Berge von Plätzchen gebacken, die in Tüten gepackt, einen Gemeindebrief unter den Arm geklemmt, die Plätzchen genommen, hat die Leute besucht, eine schöne Adventszeit gewünscht und auch Fernstehenden einen Gruß gebracht und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Gottesdienste und die Angebote der Gemeinde schmackhaft gemacht. Und dann sagt sie, und ich dachte dann, was ist denn so beschämend da dran? Ja, ich habe noch nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Ja, sag ich, was hindert Sie denn jetzt daran, das zu machen? Dann sagt sie, ich kann nicht stricken, ich kann nicht Plätzchen backen. Habe ich mal versucht und mein Mann hat gesagt, die Grundresistenz ist von Beton und man kann damit eher Scheiben einschmeißen. Naja, sag ich, aber jeder hat doch etwas, was er kann, was er dann dienend für die Menschen einsetzen kann. Sag ich, was machen Sie denn gerne? Ich fahre gerne Fahrrad mit meinem Mann. Kinder haben wir leider keine bekommen. Na, sag ich, und was hindert Sie und Ihren Mann daran, bei Ihren Radtouren Kinder mitzunehmen, aus sozialen Brennpunkten, mit denen eine Radtour zu machen? Und dann trafen wir uns mit dem Mann Und Kinder aus sozialen Brennpunkten haben von allem eigentlich nichts und schon gar nicht Fahrräder. Dann hat sie angefangen, Fahrräder, alte zu sammeln bei ihren Mitarbeitern in der Bank und er. Dann haben wir eine Garage besorgt, dann wurde eine Fahrradwerkstatt und dann kamen die Kinder und Jugendlichen, haben die Räder zusammengeschraubt und die repariert, sie straßen- und verkehrstauglich gemacht. Und die Krönung waren natürlich die Radtouren. Und nicht da genug, dann haben sie auch mal eine Fahrradwanderung über mehrere Tage gemacht, von Jugendherberge zu Jugendherberge. Und sie hatte dann ihre Aufgabe gefunden. Und heute machen sie das nicht mehr, aber die Fahrradwerkstatt gibt es noch. Und ich habe die schönste Adventsfeier da gefeiert. Sie haben ein Speichenrad genommen, Teelichter drauf, Tannenzweige zwischen den Speichen und man saß auch nicht auf Stühlen, sondern die hatten so Hocker gemacht, die Sitzfläche war ein Sattel. Ist nicht so gemütlich, aber war trotzdem schön. Und heute machen sie was anderes, aber die Werkstatt läuft weiter. Teil der Geschichte. Und ich muss gar nicht so weit gehen. Wir haben das auch in unserer Gemeinde. Am letzten Freitag waren viele von unserer Gemeinde, von euch, auf dem Friedhof. Und wir haben Abschied genommen von Ines. Und Ines war Teil der Geschichte Gottes mit dieser Gemeinde. Ich saß im Auto mit einem jungen Mann aus unserer Gemeinde, als mich die Nachricht erreichte, dass Ines verstorben ist. Und dann sage ich so zu ihm, die Ines ist verstorben. Ja, sagt er. Da können wir dankbar sein, dass sie erlöst ist. Und dann war erstmal Schweigen. Dann atmet er tief durch und sagt dann, ich habe die Ines sehr gemocht. Da sage ich, was hast du mit der Ines zu tun? Ich war als Teenager bei der Ines in der Jugendgruppe. Lange Zeit. Ja, sage ich, und was weißt du denn noch von diesen Stunden? Da sagt er, ich weiß eigentlich nichts Konkretes mehr von diesen Stunden. Ich weiß nur, ich bin gerne dahin gegangen. Und was immer sie gemacht hat, in allen Aktivitäten schimmerte so etwas von ihrem christlichen Glauben durch und wir haben das erfahren und erlebt. Ich habe die Ines sehr gemocht. Was sagt uns das? Ines ist Teil der Geschichte, der Gemeinde. Sie ist Teil der Geschichte Gottes mit dieser unserer Gemeinde. Und alle Mitarbeiter, die wir haben, wir hatten neulich Big Mac, hieß das, Mitarbeitertreffen, über 40 Leute waren hier und das war bei weitem gar nicht alle. Und dann haben wir so hier in Gruppen gebetet für das Deko-Team, fürs Musikteam, für die Moderatoren, für alle Gruppen und Kreise. Und hinterher stand ich im Foyer, habe dann so mit meiner Gabel versucht, den Nudelsalat zu beherrschen. Und dann gucke ich mich so um und habe gedacht, meine Güte, was sind wir reich. Was sind wir reich? So viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich hier und werden alle, jeder Einzelne zum Teil der Geschichte dieser Gemeinde. So wie Mose Teil der Geschichte des Gottesvolkes wurde. Und so wird es uns auch gehen. Wir werden vielleicht unsere Ziele und Visionen für die Jugendarbeit gar nicht zu Ende bringen, aber wir bringen es auf einen Weg und andere machen es weiter. Und die Arbeit, die die Ines zurückgelassen hat, machen andere weiter. Es geht immer auch auf einen weiter. Und es ist nicht wir hier, die die Regie führen, sondern es ist Gottes Plan. In der Adventszeit, hat Sabrina ja auch gesagt, soll man ein bisschen zur Besinnung kommen. Ist für mich auch immer die Adventszeit so ein Schnitt im Jahr, wo ich dann immer noch mal über mich und mein Leben nachdenke. Und dann stelle ich mir immer so die Frage, was möchtest du eigentlich, was du bisher gemacht hast, nicht mehr machen? Man muss auch manchmal Dinge loslassen, Abstand nehmen. Vielleicht auch das Feld räumen, damit andere es machen können. Und die zweite Frage ist dann immer, was möchte ich eigentlich von dem, was ich gemacht habe, mehr machen? Das ist für mich Verkündigung, Bibelarbeit, Seniorenclub, Vorträge halten, was auch immer. Das möchte ich mehr machen. Und die dritte Frage ist immer die spannendste, nämlich, was möchte ich eigentlich machen, was ich noch nie gemacht habe? Bei mir war das Theaterstück schreiben, selber spielen. Und wenn man richtig hinguckt, war es ja letztlich auch eine Form der Verkündigung, statt in der Gemeinde, im Theatersaal. Und die Methode war auch eine andere. Aber es ging auch um eine Botschaft für die Menschen. Jetzt kann ich natürlich in mich kümmern und sagen, jetzt ist die Pandemie, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, jetzt kann ich da nicht. Und dann überlege ich mir jetzt in diesem Jahr, jo, was könnte ich denn noch machen, was ich noch nie gemacht habe? Vielleicht ein Kinderbuch schreiben und christliche Werte an die Herzen der Kinder bringen? Das hat ja einen doppelten Effekt, nicht? Man erreicht die Kinder und gleichzeitig ist das eine Fortbildungsveranstaltung für die vorlesenden Eltern und Großeltern. Mutig sein, aufzubrechen, nicht zu resignieren, nicht sagen, ach, das geht jetzt alles nicht, sondern zu gucken, was geht. Und manchmal gehen ganz andere Dinge, die sich unserem Denken entziehen. Bei diesem Mitarbeiterabend fragte mich dann auch so ein Mitarbeiter, sag mal Hartmut, wie ist denn das so mit deinem Leben? Und ich dachte, was will der jetzt wissen? Soll ich dem meine ruhmreichen beruflichen Erfolge oder Niederlagen beschreiben? Ach, sag ich, weißt du, mein Leben hat drei Phasen. Die erste Phase, das war mein Leben im alten Land. Und das alte Land, das war für mich das Leben in einem Land, wo ich ein distanziertes Verhältnis zu Gott und zu Jesus Christus hatte. Und dieses alte Land habe ich dann, Gott sei es gedankt, hinter mir gelassen und habe in der zweiten Phase meines Lebens neues Land betreten. Und das neue Land ist gekennzeichnet durch meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu Jesus Christus. Und da bin ich dann auch Mitarbeiter geworden. Das neue Land ist, ja, Christen würden sagen vielleicht, man ist dann angekommen im Reich Gottes. Und von diesem neuen Land geht es dann so schleichend über in die dritte Phase, das ist ewiges Land. Wir werden ja nicht irgendwann mal in die Ewigkeit ankommen, sondern wir sind bereits in der Ewigkeit. Ich bin schon Kind Gottes mit der Ewigkeitsperspektive über die Begrenztheit meines Lebens hinaus. Warten über das eigene Leben hinaus. Und das Einzige, was dann schmerzlich diesen ganzen Prozess unterbricht, das ist, dass ich sterben muss. Aber mehr kriegt der Tod auch nicht. Was ist für euch eigentlich Advents- und Weihnachtszeit? Und so abschließend möchte ich euch sagen, was das für mich ist. Advents- und Weihnachtszeit, das ist für mich nicht ein Zurückdenken an ein historisches Ereignis, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, uns auf Augenhöhe begegnet. Ja, das ist es auch. Advent und Weihnachten ist ja auch das Einläuten der Zeitenwende. Seit Jesus Christus haben wir ja die Uhr auf Null gestellt und zählen seitdem die Zeit nach Christus. Aber das Entscheidende eigentlich ist, dass man sich besinnt, nicht auf den gekommenen Christus, sondern auf den wiederkommenden Christus. Und dann kann ich natürlich mich hinsetzen, die Arme verschränken und sagen, naja, dann warte ich mal. Das ist für mich aber nicht Advent. Ich kann ja auch aufbrechen und dem wiederkommenden Christus entgegengehen, indem ich das nachlebe, was er vorgelebt hat, indem ich seine Predigten in den Gleichnissen und wo immer sie uns begegnen, anderen nacherzähle. Advent ist sozusagen dann Aufbruchzeit, Jesus entgegengehen. Christen nennen das auch in der Nachfolge leben. Nun denke ich, dass das unsere hoffnungsvolle Zukunftsperspektive ist. Ich bin Bestandteil der Geschichte Gottes. Der Geschichte Gottes mit meiner Familie, mit meinen Lieben, mit meiner Arbeit, mit meiner Gemeinde. Ich bin Bestandteil der Geschichte Gottes. Aber meine Geschichte ist begrenzt. Aber nicht die Geschichte Gottes mit mir. Und wenn es doch etwas Hoffnungsvolles für uns an Advent und Weihnachten gibt, dann ist es doch das, dass Jesus Christus den Weg in die Ewigkeit über das Kreuz gemacht hat und damit uns die Perspektive eröffnet hat, mit dabei zu sein.